Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir oder von uns. Genau, einmal im Jahr ist das so, dass wir kommen und dass wir mit euch Gemeinschaft haben dürfen. Und ja, das ist heute. Genau, ja, ich spiele ab und zu mal in der evangelischen Kirche Gottesdienste und da haben wir einen Pastor gehabt. Der ist jetzt schon auf Rente. Der hat, da war ich total überrascht, gepredigt und hat über Jesus gepredigt. Und da bin ich danach zu ihm hingelaufen und habe ihn darauf angesprochen und habe auch ja, lobende Worte gefunden. Habe gesagt, es war schön, dass er jetzt über Jesus gepredigt hat und so. Dann hat er zu mir gesagt, Herr Weikum, das ist mein Job. Da war ich natürlich wie vom Kopf gestoßen. Aber da habe ich gemerkt, ja, wo Jesus bei ihm einzusortieren ist. Er hat ganz genau Stellung dazu genommen. Ja, auch wenn ich erschüttert war, möchte ich deswegen vielleicht unter anderem auch diese Frage heute Morgen stellen. Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für mich? Warum sind wir hier hingekommen? Denn der Gottesdienst dreht sich ja um Jesus. Was willst du bei ihm? Warum bist du gekommen? Warum bist du überhaupt bei ihm? Was hast du vom Glauben an ihn? Das sind Fragen, die eigentlich ja, normal sind. Und trotzdem merken wir alle, dass wir uns schnell erschüttern lassen im Laufe des Lebens. Und auf einmal sind diese Fragen wieder, als ob sie neu sind. Ich habe mal so ein Liederblatt hier mitgebracht von Anno dazumal. Das ist eine Mappe, die ich gesammelt habe, wo meine Lieblingslieder so drin sind. Theophilus. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Wahrscheinlich ein paar von euch. Also in meinem Alter, die Leute müssten ihn kennen. Genau, die haben ein Lied geschrieben, das lese ich jetzt mal zum Teil nur vor. Da heißt es, Herr Jesus, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich konnte schlecht schlafen, lag wach heute Nacht. Mir ging die Frage nicht mehr aus dem Sinn, was mich immer noch bei dir hält. Kollegen und Freunde, die halten nicht viel vom Leben mit dir, denn es passt nicht zum Spiel. Was sie als den Sinn ihres Lebens verstehen, sie tun das, was ihnen gefällt. Und dann regt sich da ein Gedanke in mir, dass ich was verpasst haben könnte, denn viele der Dinge, die sie faszinieren, die sind mir so merkwürdig fremd. Sie haben ihre Karriere im Sinn und sagen mir, dass ich zu gleichgültig bin mit einem so aufwendigen Hobby wie dir, vertue ich doch nur meine Zeit. Privat leben sie ziemlich sorglos drauf los. Sie nehmen, was kommt, und sie fragen nicht groß, ob das, was sie tun, auch das Richtige sei. Ich spüre in mir etwas meint. Bis hierhin erstmal. Genau, es gibt so viele Dinge, die uns so beschäftigen und ich glaube, es gibt oder gab keine Zeit, in der wir so viele Nebenbeschäftigungen finden können, wie heute das der Fall ist. Wir haben das Internet, was in seinen Facetten, ich muss es euch nicht erzählen, so groß ist und so reich auch ist, und aber auch wieder so langweilig und auch wieder so einseitig ist. Wir können das stundenlang verbringen mit Dingen, die völlig sinnlos sind, Informationen, die wir sammeln, genau, die beschäftigen uns, die nehmen uns viel Zeit weg. Außerdem ist die Entwicklung ja weitergegangen, sagt man, und auch die Christen haben mittlerweile verstanden, dass nicht nur sie die Wahrheit haben, sondern dass wir doch jetzt alle nur einen Gott haben. Also, warum Jesus? Vielleicht haben einige das gestern mitverfolgt. Der Charles wurde eingeführt in seine neue Rolle als König. Seine Mutter ist gestorben und nun wurde er geadelt mit seiner Frau Camilla. Genau, ja, dann hat man natürlich Umfragen gemacht, hat gefragt, verschiedene Generationen gefragt danach, was sie sich da erhoffen oder was sie sich davon versprechen, dass er jetzt der neue König wird, was passiert da. Das junge Volk hat gleich signalisiert, nee, das ist nicht unser, also wir brauchen keine Monarchie. Wir brauchen überhaupt keinen, der uns lenkt und was zu bestimmen hat. Allerdings hat er eine Überraschung im Petto. Er steht genauso wie die jungen Leute auf die Klimarettung. Ja, da hat er womit er sie ködern kann. Und so sind auch die Erwartungen dieser jungen Leute in diese Richtung. Was erwarten wir von dem König? Also, dass er die Welt rettet, dass er sich für das Klima einsetzt und so weiter. Aber die meisten, hat man festgestellt, erwarten von ihm nichts. Einfach gar nichts. Der wird schon irgendwas machen, weil er ja auch nichts zu sagen hat. Genau, ein König ohne Befugnisse, tja, trotzdem ein gehypter Typ, ne? Ist interessant. Bei Jesus ist das komplett anders. Er war in der Anfangszeit, war er der gefeierte Jesus. Ja, das wissen wir alle, ist tausende von Jahren vorher angekündigt worden, er ist erwartet worden. Die meisten warten heute noch auf ihn, obwohl er schon längst gekommen ist. Und alle Propheten werden auf ihn hin abgeklopft. Man achtet penibel darauf, dass man ihn ja nicht verpasst. Ist das so? Man hat ihn trotzdem verpasst. Man hat ihn erwartet. Man hat alles auf ihn abgeklopft und man hat ihn trotzdem verpasst. Sogar Johannes der Täufer lässt aus dem Gefängnis Jesus fragen, bist du der, auf den wir warten? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Matthäus 11, Vers 3 steht das. Genau, der Jesus, der ist ganz anders, der tut Wunder. Und er tut solche Wunder, die keiner vor ihm getan hat. Keiner von den Propheten konnte das tun, was Jesus getan hat. Er legt sich mit der höchsten Schicht an. Und das ist uns sicherlich auch alles sehr bekannt. Und widerspricht ihnen, das natürlich im Sinne des Volkes ist, weil die meisten Angst haben, sich gerade mit der obersten Schicht anzulegen. Er redet nicht nur was anderes, sondern er lässt auch Taten folgen, das heißt, er handelt auch genau so. Das ist auch ungewöhnlich in der Zeit damals. Er macht auch noch ganz andere Sachen. Er geht in den Tempel und reinigt ihn, als er gemerkt hat, die haben da ein Bazar draus gemacht und verkaufen da irgendwelche Klamotten und weist sie nicht nur darauf hin, dass das der Platz ist, bei dem man mit Gott Gemeinschaft hat und wo Gott wohnen soll oder wo Gott wohnt, sondern er vertreibt sie auch von da. Er macht sauber, er kehrt da richtig sauber auf. Genau. Und immer wieder sind Hinweise auf seine Göttlichkeit. Er selbst spricht das so in einer zweiten Person an und weist da immer darauf hin. Wir werden gleich noch ein paar Stellen dazu lesen. Aber das ist wichtig zu sehen, dass er immer wieder darauf hingewiesen oder hinweist. Jesus stellt auch seinen Erlösungswert vor. Also es ist nicht so, dass er nur sagt, hier, ich bin Jesus und ich interessiere mich für euer Leben oder so, sondern er sagt auch, was er will. Er stellt sein Programm vor den Leuten. Er spricht von Wiedergeburt. Da ist der Nikodemus, der zu ihm bei Nacht kommt. Und er sagt auch zu ihm, auch wenn du so alt bist, du musst wiedergeboren werden, du musst von neuem geboren werden. Gott stellt ihn auch öffentlich vor. Das heißt, er wird bei der Taufe spricht Gott ganz laut, damit die Menschen auch alle hören, dass das sein Sohn ist. Den hört, sagt Gott. Und er spricht auch ganz klar davon, dass man nur durch Glauben errettet wird. Er spricht vom, dass er das Wasser des Lebens ist. Das spricht damit einer Frau, die, mit der eigentlich kein Jude zu tun haben möchte, und sagt zu ihr, wenn ich dir das Wasser gebe, dann brauchst du nicht wieder trinken, sondern du bist satt für alle Ewigkeit. Und sie will das dann auch. Und Jesus zeigt damit auch, dass er nicht nur ein Gott ist der Juden, sondern dass er an allen Interesse hat und dass auch alle zu ihm kommen dürfen. Ja, was mich total überrascht hat, ist, sogar die Geistlichkeit erkennt ihn heimlich an. Auch wieder der gleiche Nikodemus, den wir schon gerade hatten, kommt zu ihm bei Nacht und sagt, Herr, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Also keine Ausreden, alle wissen genau Bescheid. Er ist Herr über den Sabbat, kommt alles in Johannes, im Johannesevangelium vor, in dem wir gerade auch sind. Genau, er sagt, setzt sich über das Gebot hinweg, was die Sadduzäer und Pharisäer auf den Weg gebracht haben, dass man nur ein paar Schritte machen darf, wie das auch heute noch so der Fall ist. Die Leute, die das streng sehen, die halten sich auch natürlich daran. Genau, Jesus sagt, es geht hier um den Menschen, der verloren ist und der gerettet werden soll. Und das steht im Vordergrund. Genau, und das ist auch das, was natürlich die Leute toll finden. Also da ist einer, der stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Ja? Der hat sogar telepathische Heilfähigkeiten. Und das sind natürlich Sachen, die kann man, so einen Mann kann man nicht gehen lassen. Der muss unbedingt bei uns bleiben, den müssen wir für uns halten. Und dann kommt der Höhepunkt. Der Höhepunkt, die Speisung der 5000. Wer sich damit beschäftigt hat, weiß, dass es mindestens das Doppelte an Leuten waren, weil da nur Männer gezählt waren. Und da kommen noch Frauen dazu und auch die Kinder. Genau. Ja, in diesem gleichen Kapitel, das ist das Kapitel 6, Johannes 6, da ist diese Heilung, diese Speisung der 5000, geht Jesus etwas später, ab Vers 16, übers Wasser. Das heißt, er zeigt auch, dass er überall gegenwärtig ist. Also die Jünger müssen jetzt nicht denken, dass sie verlassen werden in irgendeiner Situation. Er kommt einfach, er ist einfach da, er taucht einfach auf. Er braucht nicht diese Strecken zu überwinden, sondern er taucht auf, taucht wieder ab. Genau, das sind alles Zeichen, dass er Gott ist. Und, oh Wunder, nein, es wundert uns nicht, es entsteht ein Jesus-Tourismus. Die Leute, die rennen ihn überall nach. Und wir würden sagen, ja, ist doch gut, Mensch, da ist jetzt endlich mal, laufen die Massen Jesus nach und wollen von ihm lernen. Endlich mal erkennen sie, wer er ist. Ja? Es ist endlich mal eine Bewegung um Jesus, sodass mal so ein bisschen ja, die Leute auf Vordermann gebracht werden. Vielleicht verändert er die Gesellschaft damit, vielleicht passiert jetzt was. Wir lesen in Vers 15 hier sogar, da steht, und da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Er muss verschwinden, weil genau das haben die Leute erkannt. Die haben jetzt gesehen, Mensch, da ist einer, der hat Fähigkeiten, den müssen wir zum König machen. Wenn nicht er, wer denn? Genau, da habe ich mich gefragt. Warum wird Jesus so gefeiert? Was ist jetzt der wahre Grund, warum wird er hier so gefeiert? Antwort, weil er ihre Erwartungen erfüllt, oder weil sie ihre Erwartungen bei ihm erfüllt sahen. Das ist auch heute noch so. Ja? Wir sehen, wir hören und wir denken, wow, das ist genau die Partei, die denkt alles so wie wir. Oder das ist der Mann oder die Frau, die können wir vertrauen. Da wird alles erfüllt. Alles, was wir brauchen, ist alles gegeben. Ja. Da ist unter anderem zum Beispiel bei Jesus, er kümmert sich endlich mal um die Kranken und um die armen Menschen. Tja, welcher König der damaligen Zeit hat sich um die Armen und Kranken und Krüppel gekümmert? Kein Mensch. Das interessierte einfach nicht. Die waren so so ein verschandeltes Blickfeld, was sie so auf der Straße waren. Man hat sich eigentlich für sie geschämt, aber es war normal, weil das überall in allen Ländern der Welt der Fall war. Und hier ist endlich mal einer, der es begriffen hat. Es geht um die Armen und Kranken. Ja? Man sagt ja heute, einem Land geht es so gut, wie es dem schwächsten Glied von ihnen geht. Also auch in der Gemeinde. Die Gemeinde ist nur so gesund und so stark, wie es dem schwächsten Glied der Gemeinde geht. Ja, da war noch etwas, was sie total gut fanden und was auch nachher, auch in diesem Kapitel, eine ganz große Bedeutung haben wird. Wir werden das gleich noch sehen. Und zwar hat Jesus ja diese 5.000 oder die 10.000 gespeist. Und ja, die haben gedacht, Mensch, wenn wir so einen König kriegen, der versorgt uns, da brauchen wir nicht mehr zu arbeiten. Der sorgt dafür, dass wir immer alles genug zu essen haben. Und im Prinzip wird der Wohlstand steigen in unserem Land, sodass wir uns ganz deutlich nachher unterscheiden, auch zu den Nachbarn, zu den Nachbarländern. Jesus war fleißig. Er dachte nicht an sich, sondern er dachte immer nur an andere. Man hat nie gesehen, dass er sich selbst irgendwie was gegönnt hat. Der sagt zum Beispiel zu den Jüngern, die ihn aufgesucht haben, ja, komm mal mit, ich zeig dir mal, wo ich schlafe. Ist nur ein Loch. Ja, ist kein Haus, kein Schloss. Sondern, wenn du mir nachfolgen willst, bitteschön. Und dir das vorstellen kannst, so mit mir zu schlafen, so auf der Straße oder so, dann bitteschön, komm mir nach. Also er begeistert nicht mit irgendwelchen pompösen Dingen, die er uns da bietet. Nein, er denkt an die anderen Leute. Ja, dann hat er vorgelebt, dass er Ordnung in die Gesellschaft einbringt. Und auch das hat die Leute natürlich, haben sie toll gefunden. Der ist da eben los in diesem Tempel und hat da mal für Ordnung geschaffen. Ja? Er hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt. Ja, wo gibt's das? Aber meine Frage ist, war Jesus wirklich so, wie die Leute sich das so vorgestellt haben? Oder wie sie ihn verstanden haben? War er so? Haben sie ihn wirklich richtig verstanden? So müssen wir dir eigentlich die Frage stellen. Und da sehen wir jetzt, dass Jesus auch einige Dinge bei ihnen zurechtrücken muss. Er muss diesem Tourismus, diesem Jesus-Tourismus ein bisschen Einhalt gebieten und muss sagen, Leute, wenn ihr mir nachfolgt, habt ihr mich denn überhaupt richtig verstanden? Und dann zeigt er ihnen, worauf es wirklich ankommt. Und wir lesen jetzt mal zusammen ab Vers 22, dieses Kapitel 6 im Johannes-Evangelium, ab Vers 22. Am folgenden Tag sah die Volksmenge, dass jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war außer eins und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen ist, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gedankt hatte. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Man muss dazu sagen, Jesus hat in der Zeit tatsächlich in Kapernaum gelebt, deswegen war das so ein bisschen sein Lebensmittelpunkt. Und Jesus hat auch in der Zeit sehr viele Dinge dort gemacht, um diesen See Genezareth herum. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, also in Kapernaum, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? So, jetzt machen sie sich als Journalisten nochmal auf den Weg und sagen, ja, wann bist du denn gekommen? Wir wollen das mal kontrollieren hier, ob das hier zeitlich alles gelaufen ist, ne? Oder ob du da irgendwelche Umwege gelaufen bist oder sowas. Oder vielleicht hast du zwischendurch nochmal irgendwie, keine Ahnung, Hallo gesagt deinen Jüngern oder irgendwas. Und dann, das merkt Jesus und sagt, geht auf dieses Thema überhaupt nicht ein. Was antwortet er ihnen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr das Zeichen gesehen, sondern weil ihr die Brote gegessen habt und gesättigt worden seid. Ja, ganz genau. Sie haben das niederschwellige Angebot, wenn ich das so sagen darf, von Jesus angenommen, einfach nur um satt zu werden. Sie waren hungrig. Und da kommt einer daher, der Jesus, und der verteilt hier Brote. Es bleibt so viel über, dass über 12 Körbe doch da waren. Und auch die Fische, es hat für alle gereicht. Das ist mal ein Ding. Aber das ist niederschwellig, sagt Jesus. Darum ging es überhaupt gar nicht. Es ging gar nicht darum, euch satt zu machen. Ihr sollt darüber was erkennen. Ihr sollt darüber was verstehen durch dieses Zeichen. Das sagt er hier auch. Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt. Ins ewige Leben. Die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Beglaubigt. Das ist nicht einer, der dahergelaufen ist, sondern Gott hat öffentlich zu ihm Stellung genommen, hat ihn beglaubigt, hat gesagt, ja, der ist in meinem Auftrag unterwegs, von dem höchsten Gott persönlich. Ist er beglaubigt worden für seinen Dienst hier auf der Erde. Und auf den sollt ihr hören. Selbstverständlich, er ist Gott. Ja, er sprach von ewigen Dingen. Sie verstanden aber nur, satt werden, tolles Leben, ja, toll dastehen vor anderen, Vorzeigenation zu werden, was auch immer die da weiter verstanden haben alles. So, jetzt geht's weiter. Da sprachen sie, Vers 28, zu ihm, was sollen wir denn tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Ich habe erst mal gedacht, das ist eine tolle Frage, die sie da stellen. Bis ich gemerkt habe, nein, es ging ihnen nicht darum, dass sie zu Gottes Ehre irgendwas tun, sondern sie wollten genauso sein wie Jesus. Sie wollten genauso auffallen und genau diese Dinge tun, die Jesus getan hat. Wie kann man so Jesus missverstehen, obwohl er so deutlich diese Dinge geredet hat und geäußert hat? Sie wollen genauso sein. Herr, wie können wir das alles tun, was du getan hast? Zeig uns mal den Weg, der dahin führt. Jesus antwortete und sprach ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den ich gesandt habe. Wieder mit ihrem verkehrten Denken dreht Jesus das um und sagt, Leute, es kommt nicht darauf an, dass ihr da dolle Dinge tut. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Ich bin da, ich tue. Und ihr sollt mich anerkennen, ihr sollt an mich glauben. Ja. Das ist das Werk Gottes und ihr sollt das annehmen für euer Leben. Es geht hier nicht alleine darum, irgendwas vorzuzeigen, es geht um euer Leben. Begreifen Sie nicht. Ja, und da ist jetzt alles mit diesem Brot verwoben. Sie haben was gegessen, ja, und sie haben das toll gefunden. Das war für sie ein Highlight, das war für sie ein Höhepunkt. Ja? Und das wollten sie eben jetzt auch haben für sich. Da sprachen sie zu ihm, Vers 30. Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Es geht immer weiter, als ob sie überhaupt nichts kapieren wollen. Und dann Jesus interveniert gleich wieder und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhafte Brot vom Himmel. Er dreht das wieder um und sagt, das Brot, das lesen wir gleich auch, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel kommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns dieses Brot. Ja, wir wollen auch leben, wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Ja? Jesus spricht vom ewigen Leben. Jesus spricht davon, dass sie, wenn sie ihn annehmen, wenn sie sein Werk, was er bringt, annehmen, gerettet werden. Sie denken nur an dieses Brot. Und dann kommt Jesus endlich mal, bis jetzt hat er in zweiter Form von sich gesprochen, und jetzt spricht er die ganz berühmten und bekannten Worte in Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Er will ihnen sagen, Leute, ich bin nicht das, was ihr von mir glaubt. Ihr glaubt, ich bin der Sohn von Maria und Josef. Ich bin Gottes Sohn und nicht deren Sohn. Ich bin nur der menschliche Sohn, der hier geboren werden musste, um überhaupt auf diese Erde mal zu kommen. Aber ich bin Gottes Sohn. Ich habe eine göttliche Herkunft und nicht menschlich. Das steht auch Vers 38. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich stille den Hunger und ich stille den Durst nach ewigem Leben. Weil wer mich hat, der hat Leben in Ewigkeit. Nur wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird selig. Selig ist auch ein Wort für Errettung. Der wird gerettet für alle Ewigkeit. Und da steht auch, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also ihr seid alle ein Geschenk meines Vaters. Ihr seid alle diejenigen, er hat mir euch anvertraut, steht hier in Vers 39 dann. Und ich werde keinen von euch verlieren, sondern ich bringe sie alle wieder zurück zum Vater, der sie mir anvertraut hat. Jesus hat sein Versprechen gegeben, dass keiner von denen, die zu ihm kommen werden, verloren gehen wird. Und dann merkte das Volk plötzlich, das ihm zugehört hat und von denen es heißt, dass sie Nachfolger oder Jünger von Jesus sind. Das waren ja Hunderte und Tausende. Wir wissen nicht, wie viele das sind, aber es muss eine ganze Menge gewesen sein, die Jesus immer wieder nachgefolgt hat. Da heißt es dann plötzlich ab Vers 41, dass sie andere Vorstellungen haben. Da steht, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot aus dem Himmel herabgekommen. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und dessen Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Merkt ihr? Sie kannten ihn als Menschen, weil er mit ihnen aufgewachsen ist. Und die sagen, ja wie, der spricht jetzt von Göttlichkeit, dass er aus dem Himmel gekommen ist. Wir wissen doch, wo der geboren ist. Der ist da bei Josef und Maria geboren. Ja, vielleicht war es auch ein bisschen interessant, wie das alles gelaufen ist, dass er bewahrt geblieben ist vor Herodes und all diese Geschichten. Aber der muss ja doch jetzt nicht gleich übertreiben, dass er jetzt Gottes Sohn ist oder dass er Gott selber ist. Ja, die haben alle diese Wunder von Jesus gesehen, sie haben alles von ihm gehört. Und trotzdem keine Akzeptanz. Und wisst ihr was? An dieser Stelle ist das Feiern zu Ende. Jesus ist nicht mehr der gefeierte Jesus, sondern der gefeuerte Jesus. Sie haben ihn weggetan. Wir werden jetzt merken, wie das ist. Er kann weiter erzählen, was er möchte. Die denken komplett, die sind komplett weg von diesen Gedanken. Jesus versucht, hier steht es auch wieder, Vers 44, niemand kann mir nachkommen, denn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht und ich werde ihn erwecken am letzten Tage. Er spricht hier ganz viele Mal nochmal zu ihnen. Nichts von dem kommt bei ihnen an. Die Frage ist, warum? Warum ist er plötzlich gefeuert? Ihre Vorstellungen decken sich nicht mehr mit Jesus seinen Vorstellungen. Obwohl das gerade doch so war. Bis gerade war er doch der gefeierte Jesus. Jetzt ist er der gefeuerte. Jetzt gehört er nicht mehr auf ihren Wunschzettel, sondern steht abseits da. Ja, sie wollen, viele von denen haben den Jesusbetrieb eingestellt. Und Jesus sagt hier was ganz Wichtiges in diesem Vers 44, dass nur diejenigen, die der Vater zieht, bei Jesus auch tatsächlich bleiben werden. Also, es kommt hier nicht darauf an, was ich will oder was ich mir vornehme und was ich da auf den Weg bringe, sondern ganz auf den Vater kommt. Das werden wir gleich sehen, dass das genauso auch kommt, wie Jesus das gesagt hat. So, Vers 49 steht: Eure Väter haben das Mana in der Wüste gegessen und sind gestorben. Ein unscheinbarer Satz, aber ein sehr wichtiger Satz. Jesus zeigt ihnen, das Mana kam ja auch von Gott. Gott hat sie versorgt in diesen Jahren mit Brot vom Himmel. Sie haben das jeden Tag bekommen, sie durften das essen. Und trotzdem sind alle gestorben, die da waren. Nur ihre Nachkommen sind fürs Land Kanaan erhalten geblieben. Aber selbst die sind alle im Laufe der Zeit gestorben. Es war nicht so, dass dieses Mana, was sie da gegessen haben, dass das zum ewigen Leben geführt hat, mitnichten. Und das sagt er ihnen hier und sagt, Leute, alle sind gestorben. Das war auch von Gott. Ja? Und trotzdem sind die verstorben. Ja? Das gibt kein ewiges Leben. Es geht um Jesu Leib. So, wenn wir da weiterlesen. Ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich euch geben werde, ist mein Fleisch. Und hier geht er noch mal ein Stückchen weiter. Wir haben gerade auch das Abendmahl genommen. Brot, Jesu Leib. Aber es ist mehr als nur Brot zum Essen, sondern es ist auch Fleisch. Denn wir müssen ja auch, ja, alle die Sachen bekommen, die auch in diesem Fleisch drin sind, alle Dinge sind wichtig. Und Jesus sagt, ihr sollt davon essen. Ja? Und derjenige, der das isst, der wird ewig leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ja, er zeigt damit auch, dass er sterben wird. Sein Leib wird sterben und wenn wir uns davon ernähren. Und hier sehen wir zum zweiten Mal gleich, die Juden stritten, steht hier. Ja, statt dass sie sich versuchen, Gedanken zu machen, was will Jesus uns sagen, könnten das auch fragen, stritten sie untereinander und sagten, wie kann dieser sein Fleisch essen, zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird leben um meinetwillen. Genau, da wird jetzt ganz oft in diesem Kapitel, wird das, und nicht nur in dem Kapitel, ganzes Johannesevangelium spricht immer davon, dass wir Jesus brauchen und der Hinweis eben auf seinen Tod. Nur durch Jesu Tod und Auferstehung können wir überhaupt dieses ewige Leben bekommen. Und das bietet er ihnen. Er bietet ihnen im Prinzip alles, was sie fürs Leben brauchen. Sie brauchen sonst nichts. Ja? Und für ihr Leben, das tägliche, da sorgt Jesus sowieso. Sonst würde er die 5000 nicht speisen. Es kommt dann, wie es kommen muss. Es kommt dann zum ganz großen Bruch. Und das steht ab Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, die Rede ist hart, wer kann sie hören? Hier geht es um die ganzen Jünger, die alle, die ihm nachgefolgt sind in der Zeit. Das waren wirklich ganz viele Menschen. Und die finden die Rede hart von Jesus. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen. Daran nehmt ihr Anstoß? Wenn der Sohn des Menschen dahin hinauffahren seht, wo er vorher war, ihr könnt ja nichts dagegen haben, dass der Sohn Gottes, der den Ursprung im Himmel hat, auch wieder dahin zurückkehren möchte, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Diese Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Und dann spricht er auch noch an den Judas. Das hat er gewusst, dass der ihn ablehnen wird, obwohl er in der Mitte ist von allen Jüngern. Und er sprach, Vers 65, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn vom Vater gegeben. Der Vater zieht. Von da an, heißt es dann in Vers 66, gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das ist das dritte Mal, dass das erwähnt wird. Und hier wird es dann auch wirklich angezeigt, dass die sich wirklich umgedreht haben und gegangen sind. Ja? Stellt euch vor, Jesus bleibt zurück und er bleibt mit seinen Zwölfen da. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Jetzt spricht er zu ihnen. Wollt ihr etwa auch gehen? Das war die Frage, die Jesus gestellt hat. Und ich habe nur gedacht, was sollte diese Frage bewirken? Ich glaube, dass Jesus sie zu einer Entscheidung führen wollte und dass sie sich klar positionieren, dass sie klar entweder auf Jesus Seite sich stellen oder auf die andere Seite gegen ihn, wie die anderen alle das getan haben. Ja. Das sollte aber nicht nur so gemacht werden, sondern Jesus wollte, dass sie dadurch gestärkt und neu ausgerichtet werden und ihm vom ganzen Herzen weiter nachfolgen. Ja. Und auch hier sieht man, auch an der Antwort, die Petrus gleich gibt, dass diese Jünger vom Geist Gottes, von Gott gezogen wurden. Ja. Er wollte ihnen auch zeigen, es geht hier nicht darum, irgendwie groß aufzutreten, irgendwas Besonderes Großes zu machen oder irgendwas Besonderes zu gelten in dieser Welt, sondern es geht darum, ewiges Leben von Christus zu bekommen und ihn zum König des Herzens zu machen. Ich habe nur überlegt, was würden unsere Zeitungen in der, also über diese Situation, die da so entstanden ist, titeln? Was würde in der Zeitung stehen? Mir fehlen nur ein paar Sachen ein, ich habe mich damit nicht länger auseinandergesetzt. Da würde bestimmt stehen, sowas wie Blender überführt. Ha, Jesus als Blender, ja, er hat ihnen was gesagt und das ist jetzt nicht eingetroffen. Ach, jetzt sind sie alle enttäuscht und hauen alle ab und lassen ihn da ganz alleine mit seinen paar Jüngern da noch stehen. Oder die Blase ist geplatzt, alle Anhänger weg. Und das dritte, alles aus, die Jesusbewegung ist am Ende. Ja, wir alle wissen, wie diese Geschichte wirklich ausgegangen ist. Der einfache Fischer Petrus schreit es förmlich heraus. Herr, sagt er in Vers 68b, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wow, das ist eine Antwort. Hier rechnet man als Leser der Bibel, naja, was machen denn die Jünger jetzt, wenn sie das jetzt erkennen? Knappe Situation. Und da ist an Petrus, der richtig Feuer gefangen hat, und hat gesagt, Herr, wir haben alles aufgegeben für dich. Wir haben unser ganzes Leben geändert. Wir haben dich erlebt als derjenige, der du bist. Du sagst nicht nur, ich bin das Brot des Lebens, sondern du bist es tatsächlich. Wir haben dich als Licht erlebt. Wir haben dich als komplett Gott erlebt. Wir erleben das täglich. Und verstehen nicht, wie können diese Menschen, die auch mit dabei waren, dich so als komplett missverstehen? Du bist Gott. Und wenn du Gott bist, dann denkst du natürlich auch so, wie ein Gott denkt. Und du handelst auch, wie Gott denkt. Oder wie Gott handelt. Ja? Und das haben diese Jünger erkannt. Ja? Die Massen liefen ihm nach, ohne zu überlegen und ohne zu wissen und ohne genauer nachzufragen, wer ist Jesus wirklich? Das taten die Jünger nicht. Denn die haben sich auf ihn richtig eingelassen. Die haben alles verlassen. Wenn wir lesen, wie Jesus seine Jünger da ausgesucht hat, dann wissen wir das. Die haben alles verlassen und haben sich komplett auf Jesus eingeschossen. Deswegen haben sie ihn auch komplett erlebt als Gott. Wollen wir den Sack mal ein bisschen zumachen? Wohin sollen wir gehen? Wir leben heute in einer Zeit, ja, muss ich nicht viel zu sagen, Orientierungslosigkeit herrscht überall. Und wenn wir denken, wir haben schon ganz viele Grenzen überschritten, dann täuschen wir uns, weil es geht immer weiter. Es gibt überhaupt kein Anhalten. Und man sieht das auch an den Menschen, besonders auch an den Kindern, jetzt auch in der Schule. Die haben überhaupt keine Orientierung. Die wissen nicht, wohin sollen wir gehen. Ja. Und es wird nichts so gelassen, wie es war. Alle Wahrheiten werden hinterfragt und in den Dreck gezogen sogar. Ich will einfach nur ein paar Sachen nennen. Da könnt ihr euch selber Gedanken machen. Es gibt noch viel mehr als das. Da haben wir uns gedacht, wir haben die Power des Evangeliums. Jeder Mensch auf dieser Erde hat das Recht, das Evangelium zu erfahren. Das ist die Kraft, die Menschen überzeugt, dass Christus der Herr ist und sie aus der Sünde herausholt. Ja, haben wir gedacht. Heute streiten wir darüber, ob wir nicht gleich allen anderen Religionen sind und ob es vielleicht sinnvoll ist, sogar nur eine Einheitskirche zu bilden und dass wir nicht streiten. Uns wird sogar vorgeworfen, dass wir Kolonialismus betreiben, ja, dass wir damit in Verbindung gebracht werden. Also wir zwingen die anderen praktisch so zu werden, wie wir sind. Das wollen wir irgendwie, weil wir darauf bestehen, weil wir uns da irgendwelche Rechte einräumen. Nein, Evangelium bleibt Evangelium. Und das müssen wir heute leben. Das ist das, was die Bibel sagt, was wir erlebt haben, was wir täglich erleben. Wir brauchen diese Kraft ständig. Das Zweite, der Eingriff in die Schöpfung, die Verunsicherung in der Schöpfung. Bis vor kurzem haben wir gedacht, Gott hat Mann und Frau geschaffen und einen wunderbaren Kontakt zu Gott und optimal geschaffen für alle Lebensbereiche unseres Lebens. Haben wir auch wunderbar erlebt. Und dass wir sogar versprechen, das macht man übrigens bis heute und glaubt daran nicht, dass wir uns verbinden, bis der Tod uns scheidet. Muss ich da noch weiter drüber reden? Die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft, hat man auch lange propagiert. Und wenn diese Zelle intakt ist, dann ist das ein Impuls für die ganze Gesellschaft. Die Familie prägt die Gesellschaft. Guckt euch um, was daraus geworden ist. Wir streiten sogar darüber, wie viele Geschlechter wir haben. Nein, wir sind doch nicht mehr zwei Geschlechter. Nee, das wird hinterfragt. Ich weiß nicht, Bahn 60 sollen es sein. Angriff und Treffer. Wir würden sagen, nein, Christen glauben doch an sowas nicht. Doch, glauben sie. Und zwar im großen Stil. Das Dritte, die Heilige Schrift, ist die einzige Botschaft, die von Gott inspiriert ist. Lesen wir in der Bibel? Haben wir geglaubt? Wissen wir auch, dass das so ist? Heute wird die Bibel zerredet. Es werden willkürlich Sachen rausgenommen, rauszitiert. Anderes wird für ungültig erklärt. Alles, was in unsere Zeit passt, macht man sich irgendwie gefügig. Der Rest sortiert man aus. Die Folgen sind schrecklich. Mir erzählte jemand, sie hätten in der Gemeinde einen Pastor eingestellt, einen Jungen, hat sehr gut studiert, einen guten Abschluss gemacht, alles wunderbar. Und die haben sie vorher getestet, der hat Vorträge gehalten vorher, der hat Predigten gehalten und. Eingestellt. Ah, wir haben einen Tollen gefunden. Er predigt und immer wieder macht er so Schlenker irgendwie und sagt, die Geschichten des Alten Testamentes, immer so ein bisschen so in diese Richtung. Und ja, dann haben sie mal nachgehakt und gesagt, du sprichst da immer von Geschichten des Alten Testamentes, das Alte Testament ist völlig ungültig. Also das spielt überhaupt keine Rolle für uns. Also Neues Testament reicht uns vollkommen aus. So, sie mussten ihn kündigen, weil er eine völlig verdrehte Meinung hatte, sich aber einigermaßen gut dargestellt hat. Man weiß nicht, was in privaten Gesprächen alles war. Also, das ist unser Alltag. Das ist das, was auf uns zukommt. Ja? Genau. Dann noch ganz kurz. Es gibt keine Einheit mehr in den Gemeinden. Natürlich aufgrund auch dieser Dinge, die ich auch gerade genannt habe, kann es ja auch nicht mehr zu Einheit kommen. Denn jeder muss nur gucken, wie er überlebt. Ja? In unseren eigenen Gemeinden müssen wir damit kämpfen, für die Wahrheit einzustehen. Herr, wohin sollen wir gehen? Ist immer die Frage. Das wirkt sich sogar in unserer Welt aus. Ja? Die Einheit völlig verloren. Ja? Der Teufel hat uns völlig ausgetrickst. Ja? Wie sollen wir denn Salz der Erde sein? Was ist unsere Daseinsberechtigung hier auf der Erde, wenn wir all dieses, das alles so treiben lassen vor uns her? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Warum sind wir auf dieser Erde? Was machen wir hier noch? Und das treibt natürlich die Menschheit oder die Menschen in die Hände von Scharlatanen. Die Pandemie hat es gezeigt. Und die Einheitsregierung, auch dieser Gedanke, der mag in den Köpfen der Einzelnen sein, wie er will. Aber genau in diese Richtung wird alles getrieben. Wenn es doch keine fundamentalen Werte mehr gibt, dann kann doch jemand sagen, was er möchte, und wir werden dem auf den Leim gehen. Wenn wir nicht an dem Fundament der Bibel festhalten, gehen wir unter. Genauso Wahrheit und Lüge. Was ist Lüge, was ist Wahrheit? Leute, man geht heute in die Seelsorge und bekommt Hinweise zum Lügen. Das wird natürlich ganz schön verpackt. Ja? Man kann aus dieser Situation so und so rauskommen. Aber ganz klare Lügen. Und nicht nur da, sondern in allen Schichten der Gesellschaft findet das ein Zuhause. Es blieben nur 12 Jünger übrig. Der Rest ist alles gegangen. Es war alles leer. Es ist keiner mehr hinter Jesus gegangen. Und ich höre sie schon lästern, ja, die Leute. Ich habe beim letzten Mal, fällt mir gerade nur so ein, beim Gottesdienst spielen in der evangelischen Kirche, ich spiele ab und zu mal Musik, habe ich nicht am Abendmahl teilgenommen. Das hat Kopfschütteln ausgelöst, weil ich ein anderes Verständnis habe davon. Das wird nicht akzeptiert. Ja? Man lacht über uns, ihr kleiner Haufen. Da teilt ihr euch immer weiter noch und immer enger werdet ihr. Aber letzten Endes ist das, was schon immer so war, schon zu Zeiten Jesu und auch bis heute, dass nur ein kleiner Haufen überlebt. Es ist nicht die Masse, die Jesus nachfolgt, sondern Einzelne, die herausgerissen werden. Und das ist die Gemeinde, die wird herausgerissen aus dieser Welt. Und Jesus hat versprochen, er holt uns ab. Ja, bleibt bei Jesus, ist das Einzige, was wir sagen können. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, und wie gut es ist, dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben, dass wir darin studieren dürfen, dass wir ja auf unsere Kosten kommen. Herr Jesus, dass wir von dir gespeist werden mit all dem, was du uns versprochen hast, dass du genügst und dass du für alles ja da bist, dass du unser Ansprechpartner bist in jederlei Hinsicht. Herr Jesus, wir finden alles, was wir brauchen bei dir. Und möge das auch weiterhin so sein, Herr Jesus, möge das so sein, dass wir uns ja nicht nach irgendwelchen Nebensächlichkeiten ausstrecken, sondern dass du im Zentrum unseres Lebens bleibst und dass wir wirklich den Mut haben, dieser ganzen Bewegungen, die in dieser Welt herrschen, entgegenzutreten und dass wir immer wieder merken können, wo ja, sind wir dabei, dem Teufel auf dem Leim zu gehen, Herr Jesus, sondern dass wir uns in deiner Nähe aufhalten.
Amen.